Das hat euch ein bisschen Einblicke gegeben, auch wie in Israel oder wie jüdische Menschen denken, weil sie sehen, nach 2000 Jahren haben sie wieder die Möglichkeit, wirklich ihren Glauben auszuleben, ohne dafür verfolgt und angegriffen zu werden. Ja, habt ihr vielleicht gehört, dass die Zahlen in Deutschland leider auch und in ganz Europa hochgehen von Angriffen, gerade in Hamburg wieder dieser Anschlag. Es geht in die Tausende und das sind ja nur die gemeldeten antisemitischen Vorfälle. In Wahrheit gibt es ja viel, viel mehr. Und das ist eigentlich traurig zu sehen, aber auf der anderen Seite ist es auch vorhergesagt in der Bibel, dass Gott sie zurückbringen wird. Und manche gehen, weil einfach ihr Herz sie zieht und andere gehen, ja, weil doch wieder Verfolgung kommt. Und die Bibel bezeichnet diese Zeit als Jäger. So, was können wir tun im Gebet? Es geht ja um Gebet heute. Und ich möchte eigentlich damit anfangen mal, als die Jünger so eine Zeit mit ihrem Herrn Jesus hatten, in Lukas 11, könnt ihr das nachlesen, ist ja diese bekannte Stelle, da heißt es, Jesus betete und als er fertig war, die Jünger ihn gefragt, Herr, lehre uns beten. Ist das so eine Frage, die wir überhaupt stellen? Herr, lehre mich beten. Ich muss sagen, ich habe mich so mit 14 so bewusst bekehrt. Ich war zwar immer an Gott geglaubt, aber so diese Entscheidung getroffen, Jesus als den Herrn zu haben. Und mich haben so diese Menschen fasziniert, die so ein Gebetsleben hatten. Weil, wie gesagt, für mich war Gebet eher was Langweiliges, so was Religiöses. Das macht man halt so, aber das war auch sehr einseitig. Und mich haben eigentlich, ich wurde gar nicht so gelehrt zu beten, aber ich habe gesehen, es gibt so manche Menschen, die kommen aus dem Gebet so wirklich erfüllt heraus. Und das hat mich schon da in meiner Jugendzeit eigentlich fasziniert. Und Jesus sagt ja dann nicht, ach, das ist nichts für euch Gebet, das müsst ihr gar nicht wissen, sondern er hat sie ja dann dieses Gebet gelehrt, das wir ja alle kennen, dieses, wir nennen es das Vater Unser. Und ich denke, er hat es nicht gelehrt, damit wir das so einfach so nur nachsprechen, sondern diese Prinzipien dahinter. Und lasst uns doch das mal kurz anschauen, dieses Vater Unser, wie fängt es denn an? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also das Gebet richtet sich generell danach aus, was Gott möchte. Es drückt diese Sehnsucht aus, Herr, dein Reich komme, nicht mein Reich. Und ich glaube, warum manchmal die Gebete unter uns so ein bisschen langweilig sind und dann kommen auch Leute und sagen, ach Gott hat mein Gebet nicht erhört, weil unsere Gebete gehen so oft, Herr, mein Reich komme. Wisst ihr, wir sind ganz schnell Gott sozusagen, was wir gerne möchten und unsere Wünsche. Wir halt so ein kleines Kind und es ist ja auch nicht verkehrt, er ist ja auch unser Vater. Wir dürfen ihm ja auch sagen, was wir uns wünschen, aber wisst ihr, unsere Wünsche sind manchmal nicht das Beste für unser Leben. Und dann ist besser, Gott erhört es nicht. Stell dir mal vor, Gott hätte alles erhört, was du dir mal gewünscht hättest. Also in meinem Leben, das wäre nicht immer das Beste gewesen. Und ich bin so am Lernen, so festzustellen, es ist besser zu beten, Herr, dein Reich komme, was möchtest du? Was ist dein Wille? Ich verstehe das zwar manchmal nicht, weil im Moment sieht doch das andere besser aus. Jesus, als er vor dem Kreuz war, hat er auch gesagt, gibt es einen anderen Weg, aber dein Wille soll geschehen, Vater. Stell dir mal vor, er wäre den anderen Weg gegangen, wir wären ohne Erlösung bis heute. Und wenn wir jetzt überlegen, Gebet für Israel hat keine anderen Prinzipien. Es geht nicht darum, was wir denken. Es gibt ja auch manche Christen, die sagen, ach mit Israel, das ist so kompliziert. Ach, das schafft sogar nur Spaltung in Gemeinden und das versteht man sowieso nicht und alles. Ich weiß nicht, das Thema Israel und vor allem das, was wir heute sehen, es ist doch eines dieser Themen, die wirklich in der Bibel vorhergesagt sind. Wir haben da außen so ein Heft und das könnt ihr gerne mitnehmen. Wir haben so einen Büchertisch. Das sind nur Bibelstellen über die Wiederherstellung Israels. Erinnert ihr euch, diese jüdische Frau hier in dem Interview, die Danielle Moore von der Jewish Agency, das ist ja quasi eine Regierungsorganisation, die gesagt hat, ja mit diesen Verheißungen, es sind über 60, es sind fast 100, je nachdem wie du es halt zählst, ob du jetzt zwei Verse hintereinander als zwei zählst oder so, aber das sind nur Bibelstellen. Es gibt kaum ein anderes Thema, wenn wir mal Ganz ehrlich, sind in der Bibel das von der Fülle der Weissagungen so klar darüber redet, als das Thema, dass Israel am Ende der Zeiten wiederhergestellt wird, als Nation in dem Land Israel, als Volk wieder zusammenkommt. Und dann hat Gott ja gesagt, wenn er sie zurückbringen wird aus der Zerstreuung, aus der Diaspora, dann wird eins geschehen, nicht nur, dass sie wieder eine Nation werden, sondern er wird ihnen auch ein neues Herz geben. Ein das steinerne Herz verwandelt in ein fleischernes Herz. Ja? Das sind so Bibelstellen, die nehmen wir als Christen auch manchmal ganz gerne. Und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn du betest, schenk meinem Nachbarn auch nimm sein steinernes Herz weg oder wem auch immer oder vielleicht auch mir selber erstmal als Anfang. Aber diese Verheißungen, wenn wir die genau lesen, sind doch erstmal für Israel. Wisst ihr, und viele Leute, wenn du sagst so Israel, die sagen, ja, aber die haben doch eigentlich dann Jesus abgelehnt und was weiß ich und waren doch in Götzendienst, die haben doch das alles verdient, ich weiß nicht. Also du sagst, alles Schlechte, was sie verdient haben, weil vielleicht vor 2000 Jahren irgendein Vorfahre was gemacht hat, also ich weiß nicht, dann hätte kein Deutscher verdient, heute ein Kind Gottes zu sein. Versteht ihr? Wenn wir mal den gleichen Maßstab an uns anlegen würden, und da bräuchte man gar nicht 2000 Jahre zurückgehen. Wie viel Gnade haben wir denn erlebt, gerade in unserem Land, wenn du nur mal schaust, was wir noch vor 100 Jahren, nicht mal 100 Jahren gemacht haben, als Nation, als Volk, wie viel Unheil wir gemacht haben. Und trotzdem haben wir einen gnädigen Gott. Und warum erlauben wir nicht, dass Gott auch gnädig ist zu seinem Volk Israel? Dass er sagt, ich stelle euch wieder her, weil ich euch liebe. Und wenn wir für Israel beten, dann lasst uns nicht beten, nur immer das Politische. Und dann sagen die Leute oft, ja, aber da gibt es den Politiker in Israel, der hat irgendwas gemacht, was ich denke, was nicht richtig ist. Und so, klar, Gott hat auch nicht gesagt, die werden zurückkommen, weil sie super heilig sind, alles richtig machen. Sondern lasst uns mal vielleicht eine Bibelstelle anschauen hier, die wir oft nehmen, auch im Gebet, aus Hesekiel 36. Dort spricht Gott auch über die Motivation, warum sie zurückkommen. Ich lese mal ab Vers 23. Dort sagt Gott, und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Oder bei Vers 22 sagt Gott vorher, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr verunreinigt habt in den Nationen. Gott sagt, ich werde am Ende der Zeit meinen Namen groß machen. Wisst ihr, weil die Menschen sagen, schau, Gott hat was angefangen mit diesem Volk und hat keine Kraft, es zu Ende zu bringen. Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als Mose in der Wüste war mit dem Volk Gottes. Und dann haben sie ja angefangen, Mose hatte seine beste Zeit mit dem Herrn auf dem Berg. Gott hat ihm all diese wunderbaren Dinge gezeigt und die hatten nichts Besseres zu tun, als ihren Götzen zu bauen und dann zu tanzen und zu singen, zu sagen, das sind die Götter, die uns aus Ägypten herausgeführt haben. Ja? Und dann sagt Gott, ja weißt du Mose, ich mache mit denen ein Ende und aus dir mache ich ein neues Volk. Was sagt Mose? Er tritt ein, er war der Fürbitter, er war so ein typisches Beispiel eines Fürbitters. Er sagt, nee, mach lieber mit mir Schluss, weil was werden die Menschen sagen über dich, Gott? Dann sagen die ja, der Gott war zwar stark genug, die aus Ägypten rauszuholen, aber jetzt hat er keine Kraft mehr, sie ins verheißene Land zu bringen. Jetzt ist ihm so die Power ausgegangen. Mose ging es um Gottes Ehre. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wir als Fürbitter, wenn wir für Israel beten, oder das kannst du eigentlich anwenden auch für alles. Es geht immer darum, bekommt Gott die Ehre. Es geht um seinen Namen. Und deswegen wird auch Gott sein Volk wieder sammeln. Er hat ja schon angefangen. Wir haben ja heute ein Vorrecht, wir dürfen es ja erleben. Vor 150 Jahren gab es das noch nicht so sichtbar. Das fing erst so in den 1880er Jahren an. Es gab bis vor 72 Jahren gab es keinen Staat Israel. Da hast du gesagt, ja, das muss vielleicht alles geistlich gedeutet werden. Und es gibt ja auch, also so als in der Kirche, wo ich war, da hieß es immer, wir sind das geistliche Israel. Das habe ich nie kapiert, was es bedeutet. Und vor allem Dingen, ich habe später festgestellt, diesen Auszug gibt es gar nicht in der Bibel. Das ist eigentlich so eine Ausrede zu sagen, man will zwar die Verheißungen, das Gute, das nehmen wir auch vom Alten Testament, aus den Psalmen, die kannst du überall sehen und so, das nehmen wir für uns. Aber das andere, damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber Gott sagt immer für Israel. Und wenn, wisst ihr, wir sollten Gott schon beim Wort nehmen. Es ist immer vorteilhaft, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Das heißt nicht, dass nicht genug Segen für uns auch ist. Aber ich habe mir immer gedacht, jetzt zum Beispiel, da geht es ja um die Landverheißung. Was bedeutet das jetzt für mich? Kriege ich da ein Stück Land irgendwo im Nahen Osten oder was? Verstehst du? Immer dieses geistliche Israel. Nein, es gibt das natürliche Israel. Und die waren eben lang in der Zerstreuung. Wie zum Beispiel die Manasse, von denen habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal berichtet, als ich da war. 2700 Jahre, irgendwo waren sie erst in China, dann jetzt hier in Indien, seit tausenden Jahren. Und auf einmal kommt der Stamm Manasse heim, aus Indien. Ja, sie kommen zurück, weil es Gott verheißen hat und weil er treu ist zu seinem Volk. Manche Menschen reden ja auch von den verlorenen Stämmen Israels. Wisst ihr, Gott verliert keinen. Die waren vielleicht außer Sicht geraten für uns, aber Gott verliert niemand. Gott hat manchmal ein bisschen eine andere Zeitrechnung wie wir, aber er erfüllt sein Wort und wir sind diese Generation, die es erleben dürfen. Deswegen habe ich dieses Video da gemacht am Flughafen. Letztes Jahr im Durchschnitt an dem Flughafen pro Tag kamen knapp 100 Olim an. Olim heißen die Aliyah machen, die also quasi zurückkehren aus der Diaspora. 100 jeden Tag. Das heißt, wenn du nicht an Wunder glaubst, dann brauchst du dich nur mal am Flughafen dorthin zu stellen, was im Moment leider nicht geht wegen Corona. Aber dann stell dich Frankfurter Flughafen, morgen wieder fliegen welche ab, nach Israel. In der Zeit jetzt des Lockdowns von März bis zum Sommer hatten wir jeden Monat 1000 Olim. Und es gab eigentlich gar keine Flüge. Es gab teilweise alle Flughäfen zu und trotzdem hat Gott immer ein Wunder geschafft. Oh, da ist wieder ein Flug und da können wir wieder welche hinbringen. Es war kompliziert, es ist schwierig und ist es immer noch. Wie bringst du Tausende heim nach Israel, wo es doch keine Flüge gibt? Aber Gott hat es gemacht. Diese Aliyah, der hat in den letzten Monaten nicht aufgehört. Aber wir haben auch gesehen, wir müssen auch verstärkt beten. Und wir haben angefangen im März tägliche Gebetstreffen, so halt im Internet. Wir haben jetzt vor kurzem das 150. Gebetstreffen gehabt, also immer Montag bis Freitag. Und ich habe mir immer gedacht, so nach dem 50., nach dem 100., ach, jetzt müssen wir eigentlich mal aufhören, weil irgendwie, aber die Leute sagen, nein, es kommen immer mehr dazu. Sagen, weil wir sind noch nicht durch. Und es wird auch nicht langweilig, weil es ist was ganz Spannendes. Spannend insofern, weil wir sehen, wie sich Wort Gottes vor unseren Augen erfüllt. Und das, also meinem Glauben hilft es ungemein auch. Nicht, dass wir sagen, ja, wir sagen immer, ach, ich bin nicht wie der Thomas, ich will das so alles sehen, aber es hilft doch auch, wenn man sowas sieht, oder? Also wenn du siehst, du betest und es geschieht. Von daher, wie gesagt, haben wir ja einen Vorteil auch heute, weil wir es erleben dürfen. Hier Jochen und Lea, die waren gerade in Israel für ein paar Monate. Na, und ihr habt es erlebt, die Olim, wie sie ankamen, wie sie da, die waren in unserem Haifa-Haus hier. Das haben wir seit letzten Sommer ein Haus, wo wir Olim aufnehmen. Das heißt, wenn die ankommen, brauchen die ja erstmal einen Ort, wo sie die ersten Wochen bleiben können. Und dann erlebst du das so live mit, wenn die ankommen aus den verschiedenen Ländern. Welche Länder hattet ihr dort? Wahrscheinlich Russland, nehme ich mal an. Deutschland, Argentinien, Uruguay, also von überall. Und du siehst dann diese Menschen, du hörst ihre Zeugnisse, wie erfüllend ist das. Lass mich mal noch ein paar Worte sagen, wie wir für Israel beten können. Psalm 122 kennen sehr viele, da heißt es zum Beispiel im Vers 6, betet für den Frieden Jerusalems. Und dann sagst du, ja, aber da ist doch so viel Krieg und Streit, ja, dann musst du halt noch mehr beten. Vielleicht beten wir nicht genug. Und dieses Wort Shalom, Frieden, bedeutet mehr als Abwesenheit von Krieg, sondern es ist letztendlich diese Ordnung Gottes, es wird wieder aufgerichtet. Und ich bin eins überzeugt, ich bin kein Super-Experte so im Bibelprophetie. Es gibt ja so manche Prediger, die wissen immer alles, die wissen schon genau, wann Jesus wiederkommt. Und wenn er dann doch nicht wiederkommt, dann müssen sie ihr Buch wieder eine neue Fassung schreiben und so. Da lege ich mich nicht fest, aber eins weiß ich. Wahren Frieden wird es nur dort geben, wo der Friedefürst regiert. Und einer der Titel von unserem Messias ist der Friedefürst. Und es fängt in unserem Leben an, aber wir wissen auch, er wird wiederkommen und sein Reich sichtbar hier auf der Erde aufrichten. Und was ein bisschen schade ist, dass manche Christen, die sind so nur ausgerichtet, ach, die Hauptsache, ich habe Jesus, wenn ich mal sterbe, komme ich im Himmel, alles andere ist mir egal. Das sollte nicht so sein. Wir sollten schon sehen, dass wir auch noch eine Verantwortung für diese Erde hier haben, weil sonst könnte Gott uns ja gleich wegnehmen. Das wäre ja für ihn einfacher, für uns auch, vielleicht für manche andere Menschen auch, dann hätten sie nicht mit uns zu tun. Ja. Aber irgendwie, er lässt uns ja noch da. Du bist ja noch da, um was zu erfüllen, um auch hier auf der Erde sein Reich mitzubauen. Und deswegen, wenn wir beten immer für den Frieden Jerusalems. Mein Gebet ist immer, Herr, komm bald, weil ich weiß, du bist der Friedefürst, lass dein Reich aufgerichtet sein. Aber wann wird er kommen, heißt es, wenn sie rufen, Baruch haba, Beshem Adonai, gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn, wenn sie weinen werden, weil sie den sehen, den sie durchbohrt haben, wenn sie sagen, Messias, komm. Ich muss eins sagen, ich habe mehr Juden kennengelernt, die beten, dass der Messias kommt, als in manchen christlichen Gemeinden. Wie oft beten wir eigentlich, Herr, komm wieder? Obwohl doch das die letzten Worte sind in der Bibel. Ob wie Jesus darüber gesprochen hat, so die Engel zumindest, nachdem Jesus aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Warum beten wir so selten, Herr, komm wieder? Weil es uns so gut geht. Ich glaube, in anderen Ländern, wo Verfolgung ist, wo wirkliche Not ist, da wird ganz anders gebetet. Aber wir sind ein bisschen träge geworden manchmal. Und wisst ihr, das ist nicht verkehrt, dass es einem gut geht. Segen ist nicht schlecht. Aber wenn es dich schläfrig macht in deinem Leben mit Gott, dann ist es ein Problem. Warum beten wir so selten? Herr, komm du wieder. Ich habe ein Verlangen, dass du kommst. Die Welt, und die Bibel sagt es ganz klar, wird nicht besser werden im Großen und Ganzen, bevor der Herr kommt, sondern eher schlechter, weil so diese dämonischen Kräfte regelrecht freigesetzt werden. Aber Gott, wisst ihr, Gott ist nicht erschüttert, auch nicht über Corona, auch nicht über Dinge, die in der, so, weißt du, da spricht nicht der Vater mit Jesus im Himmel, oh Mensch, da haben wir was verpasst, jetzt geschieht da was, ich weiß gar nicht, was soll man da jetzt machen oder so. Wisst ihr, das hat er schon alles gewusst, deswegen hat Jesus auch gesagt, es werden Seuchen sein, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten und das sehen wir ja, das nimmt alles zu. Das ist alles so die Wehen. Und dann wird das Reich Gottes sichtbar auf die Erde kommen mit Jesus als dem Messias, der von Jerusalem herrschen wird. Und wisst ihr, heute sind Tausende von Juden, die zusammenkommen im Gebet und die sagen, Messias, komm. Wir haben vielleicht noch ein bisschen anderes Verständnis, da sind wir vielleicht unterschiedlich, weil wir sagen, er kommt das zweite Mal, sie sagen, er kommt das erste Mal. Aber wichtig ist, dass er kommt. Und unsere jüdischen Freunde, die sagen uns immer, ja gut, wenn er kommt, dann werden wir ihn fragen, wer recht hatte. Dann werden wir es ja sehen. Natürlich. Versteht ihr? Dann werden wir sehen, dann wird es keine Streit mehr geben. Aber dieses Verlangen, das sollen wir uns doch mit eins machen. Und wir wollen keinen falschen Messias, wie die Welt, die will immer einen falschen Messias. Die denkt vielleicht an der Politiker oder dieses Konzept und jenes. Aber der wirklich Einzige, der wirklich erretten kann, ist Jesus, der Auferstandene. Amen. Er ist der Einzige, der den Tod überwunden hat, der Leben in diese Welt gebracht hat. So, wenn wir für Israel beten, Wie sollen wir beten? Nochmal, gemäß dem Wort Gottes. Deswegen nehmen wir in unseren Ebeneser Gebetsgruppen immer Wort Gottes und sagen, Herr, dort steht geschrieben, zum Beispiel Sacharja 8, siehe, ich werde mein Volk retten aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Also das heißt so viel wie Osten und Westen. Ich werde sie zurückbringen und sie werden mitten in Jerusalem wohnen und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Herr, du hast es verheißen, es ist nicht unsere Idee, sondern du hast es gesagt durch deine Propheten und du wirst dein Wort erfüllen. Und Vater, wir sind hier zusammen, weil wir das sehen wollen, damit dein Name verherrlicht wird, wie du gesagt hast, damit die Welt erkennt, es gibt einen lebendigen Gott. Ich bin so entsetzt, wie voll doch selbst seriöse, oder die sollten eigentlich seriös sein, Zeitungen und Zeitschriften sind immer mit so Horoskopen und was weiß ich, wie Leute da hingehen und jeder will die Zukunft wissen. Ich meine, klar, wir als Christen haben nichts damit zu tun, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, dass es sowas gibt, weil ihr schon so heilig seid, aber falls du doch zufälligerweise mal dann da sowas aufschlägst, selbst in der Arztpraxis oder so, das ist fürchterlich. Aber die Leute, warum gibt es sowas? Weil die Leute so ein Verlangen haben, ja, ich will wissen, was kommt. Jetzt natürlich will auch wissen, wen soll ich mal heiraten oder was weiß ich, solche Dinge, je nach Lebensphase, was sich entscheidet. Ich will wissen, was kommt. Aber wisst ihr, wir wissen doch, was kommt. Es steht geschrieben. Wir brauchen nicht noch eine Zusatzoffenbarung, immer diese Sonderoffenbarungen. Wir haben das lebendige Wort Gottes. Auf diesem Fundament stehen wir. Und wisst ihr, das ist so viel Verwirrung unter Christen, weil dann kommt dieser Prophet noch und jener und er sagt dann noch, ja, das steht schon in der Bibel, aber Gott hat mir dieses gezeigt und jenes. Und wisst ihr, alles, was nicht in Einklang ist mit dem Wort Gottes, verschwende nicht deine Zeit damit. Und dann gibt es Leute, die wissen mehr von YouTube über irgendwas. Und dann fragst du die mal über die Bibel und da haben sie kaum eine Ahnung. Wie viel Zeit verbringst du wirklich mit der Bibel und wie viel mit YouTube? Wie viel hast du mal studiert? Und ich weiß, das ist ja nicht alles so leicht. Wenn du die Offenbarung liest, dann, ja, was bedeutet das und wer sind jetzt die? Vielleicht müssen wir auch gar nicht alles wissen, weil manches zeigt Gott dann auch, wenn die Zeit da ist. Aber eins, das versteht jeder, das verstehe ich sogar, dass am Ende Jesus gewinnt. Ja? Wisst ihr, ich muss nicht jedes Jahr neu spekulieren, wer jetzt der Antichrist ist und was weiß ich, ob das jetzt, da kann ich meine ganze Zeit mit verbringen. Ich muss wissen, wer Jesus ist und ich muss Zeichen der Zeit erkennen und ich muss meinen Glauben auf ihm gegründet haben. Und wenn du das nicht hast, dann bete nicht für Israel, weil das ist kein einfaches Thema. Wisst ihr, Gebet ist auch Arbeit. Das heißt auch einstehen und Gebet, Fürbitter, der Mose, der war nicht nur, ach jetzt segne mal mein Volk, sondern der hat gesagt, ich bin bereit zu sterben für mein Volk. Der Fürbitter, der tritt in den Riss. Und so haben wir das auch erlebt, als wir 91 in Jerusalem waren. 120 Beter aus der ganzen Welt und Gott hat gesagt, bring mein Volk heim. Und wir haben eins erkannt, das ist jetzt ein Auftrag Gottes an uns. Gebet ist, das fängt an, vielleicht in dem stillen Kämmerchen der Einzelne, dann als Gruppe, aber dann muss es auch zur Tat werden, wenn Gott sagt, tu das jetzt. Und schau, wenn nicht einige Leute mutig gewesen wären, seitdem haben wir, glaube ich, über 185.000 Juden geholfen, nach Israel zu kommen. Ich bin ja für diesen ganzen Bereich zuständig, Russland, ehemalige Sowjetunion und Skandinavien, jetzt auch für Europa und so. Wir hatten letztes Jahr allein im August aus Russland 1000 Olim. Da habt ihr in dem Video am Anfang einen unserer Fahrer gesehen. Eigentlich, das ist wieder so am Ansteigen die letzten Jahre. Und wir sehen, wir können es nicht allein machen. Es braucht eine Gemeinde, die dahinter steht. Auch hier in Deutschland. Wir haben in der Zwischenzeit eine Liste von glaube 100 freiwilligen Helfern, die bereit sind, mal Juden zum Flughafen zu bringen. Stell dir mal vor, die kommen jetzt wirklich zu Massen. Wir können nicht jeden bezahlen oder was weiß ich, dann müssen Gemeinden da sein. Und das Schöne ist, in Russland gibt es auch immer mehr Gemeinden, die sagen, wir stellen unsere Gemeindebus zur Verfügung oder Privatleute, die ihre Wohnung auch mal öffnen, jemanden aufzunehmen und so. Und es kann sein, dass es auch in Deutschland mehr und mehr kommt. Wir erleben es jetzt im Kleinen, aber es wird kommen. In Amerika sind die Zahlen derer, die ausreisen wollen nach Israel, gestiegen. Im Juni dieses Jahres hatten wir 5-mal mehr Anträge als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es 500 Juden, die gesagt haben, ich will Aliyah machen im Juni. Dieses Jahr waren es schon 2.500. Eine Verfünf-, Versechsfachung war es, glaube ich, im Juli dann. Es wird eine Massenauswanderung geben. Und die Frage ist, Gott wird es machen, mit oder ohne uns. Das ist für mich keine Frage. Die Frage ist nur, möchtest du nicht dabei sein und etwas von der Liebe Jesu weitergeben, diesen Menschen? Wo viele von denen, die haben ja nie einen Christen vorher gesehen. Die haben ja nie erlebt, dass Christen ihnen Gutes tun. Und das fängt an im Gebet, indem du anfängst, Israel zu segnen. Vielleicht ganz kurz, wir beten im Prinzip bei Ebenezer immer drei Dinge. Weil die Frage war auch, wie sollen wir beten? Wir beten für die, die noch in der Zerstreuung leben, dass sie gefunden werden. Und da gibt es ja diese speziellen Verheißungen, wie zum Beispiel im Obadja 20, das ist der Vers 20, da gibt es nur ein Kapitel. Da heißt, die aus Sepharad, die werden zurückkehren und im Negev wohnen, im Südland. Sepharad wusste ich auch lange nicht, bevor ich ein bisschen so weit nah war, in Spanien, heißt Spanien. Als die spanischen Juden, und die sind in der Zwischenzeit sehr viele in Lateinamerika, in Nordafrika, die sephardischen Juden, es gibt sephardische Synagogen, die werden ganz besonders im Negev zurückkommen. Es gibt im Negev Orte, da kann ich mit den Leuten Spanisch reden, weil die alle einen spanischen Hintergrund haben. Da gibt es sogar einen Ort, der sieht aus wie ein Ort in Andalusien, zumindest der Ortskern, der wurde so vor 70 Jahren, ungefähr 60, 70 Jahren gegründet. Und dann waren wir da mal und ich konnte mit denen allen Spanisch reden. Und dann liest du das in der Bibel und denkst, wow, es geschieht. Und du erlebst es. Also wir beten, Herr, du weißt, wo dein Volk ist. Du bewegst die Herzen. Wisst ihr, wir gehen ja nicht hin zu denen und sagen, oh, du bist ein Jude, musst jetzt nach Israel oder so. Das würde auch gerade in Deutschland nicht so gut ankommen. Ja? Aber das ist auch nicht unsere Haltung, weil das ist ja eine ganz persönliche Entscheidung. Aber wir sagen, weißt du, wenn du spürst, dass dein Platz in Israel ist, sollst du wissen, es gibt Christen, die dich unterstützen. Und es bewegt uns doch, dass manchmal Holocaust-Überlebende bei uns anrufen. Müsst ihr euch vorstellen, die in Deutschland noch leben. 80-Jährige, 90-Jährige und sagen, bitte helf mir, ihr seid die Einzigen, weil ich habe keine Familie hier, die mir dabei helfen. Und dann kommst du und hilfst ihnen bei einem Umzug. Ist es nicht ein Segen? Oder dann kommen die in das Haus hier nach Haifa, wo von Deutschen betrieben wird. Wisst ihr, wir haben ja eine Familie dort, die das Haus leiten. Das ist eine deutsche Familie mit 6 Kindern. Deren 3 ältesten Kinder sind jetzt alle in der israelischen Armee. Die Mädchen, glaube ich, seit November, Dezember und der Jüngste seit einem guten Monat. Oder der Dritte ist nicht der Jüngste, die haben noch 3 kleinere. Und da habe ich mir gedacht, wow, schon stark. Deutsche bibelgläubige Christen, die in der israelischen Armee dienen und Israel, um Juden zu schützen. 2, 3 Generationen, nachdem deutsche Soldaten mitgeholfen haben, 6 Millionen Juden umzubringen. Wisst ihr, das kann nur Gott tun, weil Versöhnung geschehen ist und Bekenntnis von Schuld. Das kommt alles aus Gebet heraus, sonst wäre das gar nicht möglich. Dann beten wir natürlich für den Prozess der Heimkehr an sich, zum Beispiel Jesaja 60,8, könnt ihr mal nachlesen. Dort redet die Bibel schon von Flugzeugen und Schiffen. Du sagst, oh, das Wort Flugzeug steht da nicht drin. Ja, aber sie kommen wie Tauben oder wie Wolken steht dann da drin. Also sie fliegend. Klar, vielleicht hatte der eine Vision vom El Al Flugzeug. Er sagt, der ist ein bisschen wie eine Taube vielleicht so da oben. Ja. Aber wie sollst du das ausdrücken, ne, wenn das noch gar nicht gab? Aber sie kommen quasi über die Luft und übers Wasser. Und so kommen die Juden die letzten Jahre heim. Die letzten 60, 70 Jahre. Heute die meisten mit Flugzeugen. Das steht schon in der Bibel. Stell dir mal vor, der vor 2.500 Jahren da aufgeschrieben. Und da beten wir für diese ganze Logistik. Das ist das, wo wir hauptsächlich involviert sind. Mit vielen Fahrern, vielen Fahrzeugen. Gerade machen wir eine Sondersammlung für 9 Bus für Moskau. Da haben wir 3 große VW-Busse oder so lange im Einsatz. Insgesamt habe ich, glaube ich, in meinem Bereich so 15 Fahrzeuge, die ständig unterwegs sind, Juden abzuholen, zum Flughafen zu bringen. So diese ganze Logistik. Manchmal müssen vielleicht Sonderflüge organisiert werden oder hier in Deutschland jetzt auch, glaube morgen fährt wieder jemand von Berlin nach Frankfurt, Leute zu bringen und diese Dinge, diese ganze Logistik des Transportes. Und dann auch für die Einpflanzung im Land und mit dieser Bibelstelle möchte ich schließen, weil ich glaube, meine Zeit geht langsam zu Ende. Jeremia 32, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Gestern hatten wir Umzug, wir ziehen gerade um und da war ein junger Mann aus Griechenland, der uns geholfen hat, der ist seit Juni in Deutschland, ein Christ, und er hat gesagt, oh, ihm wundert so, er war in der Gemeinde neulich und da hatte keiner eine Bibel dabei. Ich sagte, ja, weißt du, früher war das so normal noch, wenn man in den Gottesdienst geht, hat man eine Bibel dabei, aber heute in manchen Gemeinden ist es nicht mehr so. Aber ich weiß, ihr habt das ja im Kopf alles, da braucht ihr das nicht, aber für die, die da noch nachlesen wollen und es schadet ja nichts, lese ich mal Jeremia 32 nochmal, Vers 41 und 42. Und ich werde, hier spricht Gott, und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue und mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Denn so spricht der Herr, ebenso wie ich über dieses Volk all dies große Unheil gebracht habe, so will ich über sie auch all das Gute bringen, das ich über sie rede. Hier spricht Gott, ich werde meine Freude daran haben. Und Geschwister, darum will ich auch für Israel beten, weil es freut Gott. Sag, Herr, wenn du daran Freude hast, ich bin dein Kind, ich will dir Freude machen. Ein Kind normalerweise, gibt ja Ausnahmen, wir wollen doch, dass die Eltern sich freuen über das Kind, oder? Und die freuen sich, wenn das Kind das macht, was die Eltern gern machen. Sag, Herr, wenn du dich freust, dass Israel zurückkehrt und eingepflanzt wird, dann will ich da dabei sein. Weil eins weiß ich, wenn die Eltern sich freuen über die Kinder, ist immer gut für die Kinder. Also bei uns war es so, wenn meine Eltern nicht so glücklich waren über mich, was oft vorgekommen ist, weil ich hatte einen Zwillingsbruder, dann konnte ich immer ein bisschen ärgern und so. Und letztendlich hat es dann nur mir mehr geschadet. Das ist nie, dass meine Mutter gekommen ist, ach, dir mache ich mal noch ein extra Geschenk, weil du deinen Bruder mal wieder verprügelt hast oder so. Ja. Das ist nicht so positiv, aber wenn sich die Eltern freuen, dann geben sie auch gern. Und wenn wir Israel segnen und Gott sieht so eine Gemeinde, die Israel segnet, sagt, Mensch, die Gemeinde, da gebe ich noch mehr Segen. Weil so ist einfach Gott, dieser Vater, der möchte, dass seine Kinder gesegnet sind. Und seine Kinder Israel und seine Kinder, die Gemeinde Jesu, für ihn ist das kein Problem. Er kann mit beiden umgehen. Brauchen wir keine Angst haben. Und das ist die einzige Bibelstelle, wo es wirklich heißt, Gott macht mit ganzer Seele und mit ganzem Herzen. Das heißt nicht, dass Gott sonst halbherzig ist. Aber da wird es extra nochmal betont. Daran habe ich meine Freude, wenn sie wieder eingepflanzt werden. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Impulse gegeben, Anregungen. Ihr könnt gerne am Büchertisch auch nochmal, wir haben ein paar Bücher dabei, das habe ich geschrieben, ist auch für Männer geeignet, das ist nämlich dünn. Also für die, die nicht so viel lesen, könnt ihr gerne mitnehmen. Und ansonsten, wir ziehen ja gerade um, damit wir nicht ganz so viel umziehen müssen noch. Wir haben euch ganz viel von den Heften mitgebracht. Es gibt bald schon die nächste Ausgabe, dürft jeder eins mitnehmen. Es ist sowieso alles gratis und natürlich auch die Bibelstellenhefte. Nehmt die mit, dann habt ihr heute Nachmittag oder wann auch immer noch was zu lesen. Es sind einfach so ein paar Berichte über unsere weltweite Arbeit. Aber wie gesagt, es geht darum, was Gott tut. Wir sind nur Werkzeuge, es geht nicht um einen großen Dienst oder sowas. Und wenn wir beten, dann beten wir zielgerichtet und informiert. Und diese Information kommt von Gott. Das ist ganz wichtig, aus dem Wort. Gut, jetzt kommt, glaube ich, ein Lied, sehe ich hier. Deutschland, erwache. Also hier schläft ja keiner, aber für unser Land können wir das schon beten, ja.